Wir gehen in die nächste Fragerunde und ich rufe auf Frau Kollegin Bierwirth von der SPD-Fraktion.
Frage an Frau Epine und zwar aus Ihrer Kenntnis des Umweltrechts in den anderen EU-Ländern. Können Sie einschätzen, ob unserem Land mit dem Gesetzentwurf in seiner derzeitigen Form, die ich persönlich als eine Verkomplizierung des Umweltrechts empfinde, unserem Land Wettbewerbsnachteile entstehen, wenn jetzt Investoren gucken, wo in welchem Land sie investieren wollen und das Umweltrecht vergleichen. Noch eine Frage an Professor Koch, zwar zur Landschaftsplanung. Die Landschaftsplanung ist ja mit ein Instrument der strategischen Umweltprüfung, gehört aber zu dem nicht abweichungsfesten Teil des vorgeschlagenen Gesetzentwurfs. Sehen Sie hier also Probleme auf uns zukommen, dass eben die strategische Umweltprüfung nicht mehr in der erforderlichen Art und Weise erfüllt werden kann?
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt die Umweltministerin des Landes Baden-Württemberg, Frau Gönner.
Herr B., funktioniert. Zwei Fragen. Zunächst nochmal zur Frage Umsetzung Europarecht, wobei ich hoffe, dass wir nicht versuchen, uns mit einem Staat zu vergleichen, der interessanterweise nicht Mitglied der Europäischen Union ist und deswegen gerade die Probleme der Umsetzung nicht hat, über die wir uns hier unterhalten. Herr Gerhardt, ich würde Sie gern fragen, ob wir nicht auch durch die Abweichungsmöglichkeiten die Chancen auf stringente Einhaltung der von allen Seiten politisch gewünschten 1:1-Umsetzung von EU-Vorschriften seitens des Bundes erhöhen, auch im Sinne einer Qualitätssicherung, gerade von Bundesgesetzen, eben weil wir 1:1 für den richtigen Weg halten. Darüber hinaus hätte ich eine weitere Frage über die Grenzen der Abweichungsrechte und würde Sie, Herr Professor Glöpfer, gern fragen, was denn nach Ihrer Auffassung zu den im Wasserrecht vom Abweichungsrecht ausgeschlossenen Anlagen gehört, weil ja auch das eine intensive Diskussion ist, die wir derzeit führen.
Vielen Dank. Jetzt fragt Herr Dr. Mirsch für die SPD-Fraktion.
So, vielen Dank. Ja, meine Frage will ich vor dem Hintergrund stellen, dass ich all die Tage Anhörung verfolge, um nicht die Föderalismusreform in Frage zu stellen, sondern um möglichst etwas Gutes zu beschließen. Und ich glaube, die Absicht haben hier alle. Und Herr Professor Mayer hat gerade in dem ersten Tag der Anhörung gesagt, dass im Umweltbereich auch gerade national im europäischen Vergleich eine Riesenkraftanstrengung erforderlich sei und dass die Verfassungsänderung, die wir planen, vor diesem Hintergrund stattfinden solle. Vor diesem Hintergrund, Herr Professor Koch, meine Frage, Sie haben in der schriftlichen Ausarbeitung die Aussage getroffen, dass mit den Abweichungsrechten die europabezogene und die internationale Handlungsfähigkeit von Deutschland beeinträchtigt werde. Könnten Sie dort nochmal diese Behauptung etwas spezifizieren? Und Frau Professorin Epiney, Sie haben eben auf die EuGH-Rechtsprechung hingewiesen. Herr Professor Klöpfer hat in seiner schriftlichen Stellungnahme die Frage aufgeworfen, allerdings dann verneint, ob eine Möglichkeit besteht, dass die EU-Kommission unter Umständen eine Umsetzung erst dann annimmt, wenn die Abweichungsrechte der Länder, wenn auf diese verzichtet werde, beziehungsweise wenn diese vollumfänglich vorlegen würden. Könnten Sie uns hier Ihre Einschätzung geben, wie die EU-Kommission mit diesen Abweichungsrechten umgeht? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Mirsch. Jetzt fragt Frau Bulling-Schröter von der Fraktion Die Linke.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Zuerst, ich glaube nicht, dass alle Fraktionen in diesem Hause eine absolute 1:1-Umsetzung wünschen. Ich denke, da wären wir es schlecht beraten und würden auch in manchen Bereichen zurückgehen. Aber jetzt zu meinen Fragen an Herrn Professor Dr. Koch und Herrn Professor Dr. Schrader. Können Sie uns vielleicht mal anhand eines oder mehrerer Beispiele die praktischen Vorteile eines von Ihnen vorgeschlagenen einheitlichen Kompetenztitels Umwelt im Grundgesetz erläutern. Welche Vorteile wären damit in der Praxis verbunden? Wir diskutieren hier sehr theoretisch, aber ich glaube, wir bräuchten ein paar mehr Beispiele. Zum Beispiel bezüglich der Umsetzung von EU-Recht und der Erarbeitung eines Umweltgesetzbuches, das dann ja wohl nicht an der fehlenden Bundeskompetenz scheitern dürfte.
Vielen Dank. Abschließend dieser Runde Frau Kotting-Uhl von Bündnis 90 Die Grünen.
Vorsitzende bleibt immer ohne Mikro. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen. Die erste geht an Frau Dr. Ziem zur Europatauglichkeit. Ich beziehe mich da auf eine Aussage stellvertretend für mehrere von Herrn Gerhards heute Vormittag. Der sagte, dass zukünftig die Umsetzung der Europarahmenrichtlinien zukünftig schneller erfolgen kann und die Haftungsfolgen klar seien. Nur ist es ja so, dass der Ansprechpartner für die EU-Ebene nicht die Länder sind, sondern die Bundesebene. Und die Bundesebene auch die Ebene ist, die im Fall des Falles verklagt wird und nicht die Länder. Also wie ist dieser Widerspruch auflösbar? Es kann nicht darum gehen, dass die Bundesebene lediglich das Regressrecht hat, meiner Meinung nach. Also das meine ich nicht als Auflösung, sondern wie ist der Widerspruch insgesamt auflösbar, dass das dann schneller geht und die Haftungsfolgen auch klar sind? Und wären die bisherigen Vollzugsdefizite zum Beispiel bei der FFH und bei der Vogelschutzrichtlinie in Zukunft dann dadurch ablösbar? Die zweite Frage geht an Herrn Professor Koch. Nochmal zu den Abweichungsregeln. Wir haben ja immer noch unauflösbar im Moment, dass die Gegner mögliche Verschlechterungen bei Umweltstandards befürchten, weil sie konkurrierende Interessen zwischen Umweltschutz und Interessen der Wirtschaft sehen, die die Länder auf ihre Weise dann lösen müssen. Die Befürworter dieser neuen Regelungen argumentieren mit mehr Verantwortung der Länderparlamente. So, jetzt müssen Sie mir erlauben, Herr Koch, dass ich mal ein bisschen politischer frage, aber Sie sind ja auch Berater der Politik. Was gibt es für belastbare Hinweise oder Erfahrungen für uns anzunehmen, dass es tatsächlich keine Abweichungen der Länder nach unten gibt, wie ja ständig betont wird, die Länder hätten gar keinen Grund abzuweichen nach unten. Also gibt es etwas, wo wir jenseits dieser Versicherung davon ausgehen können, dass das so sein wird? Und lässt sich überhaupt diese Argumentation, diese beiden unterschiedlichen Argumentationen der beiden Seiten, auf der einen Seite Stärkung der Landesparlamente, auf der anderen Seite Sicherung der Standards, wie lässt sich das denn überhaupt gegeneinander aufwiegen? Also ist das überhaupt möglich, in der politischen Debatte Umweltstandards und Stärkung einer Parlamentsebene argumentativ gegeneinander aufzurechnen?
Vielen Dank. Jetzt rufe ich auch Frau Professor Epiney auf die Fragen von Kollegin Bierwirth und Herrn Dr. Mirsch.
Okay, Entschuldigung. Zunächst zu der Frage nach der Situation in den anderen EU-Mitgliedstaaten. Also ich kenne natürlich jetzt nicht das Umweltrecht auswendig von allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir haben teilweise auch rechtsvergleichende Studien in ausgewählten Mitgliedstaaten gemacht. Also wenn ich jetzt spreche, bezieht sich das insbesondere auf diese. Das sind Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Italien und dann gab es noch einen Staat, Österreich, genau. Ich denke, die Frage ist sehr komplex und wahrscheinlich ist die Sache der Wettbewerbsfähigkeit oder Standortvor- bzw. Nachteile eine multikausale Geschichte. Also das Umweltrecht spielt da selbstverständlich auch nur eine Rolle und auch dort ist die Frage, wie jetzt die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Gliedstaaten geregelt ist, auch nur eine von vielen Aspekten. Deshalb, glaube ich, muss man da relativ vorsichtig sein, zu sagen, also das vorgesehene Gesetz führt jetzt dazu, dass es einen Standort nach- oder Vorteil hat. Also das als Vorbemerkung. Nun, was ich denke, und da knüpfe ich gerne an den Kollegen Schmidt-Jorzig an, was immer schwierig sein wird, sind komplexe Regelungen, komplexe und unvorhersehbare Regelungen. Also wenn die Abweichungsgesetzgebung dazu führen sollte, da spekulieren wir ja auch teilweise darüber, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen sich zwischendurch ändern, wenn sie da sind, oder dass die Bedingungen sehr abweichen in den verschiedenen Bundesländern, weil viele Unternehmen sind ja nicht nur an einem Standort tätig, dann dürfte das tendenziell nicht dazu beitragen, den Standort Deutschland, die Attraktivität dieses Standorts zu erhöhen. Und das ist sicherlich eine Gefahr oder der jetzigen etwas unübersichtlichen Regelung. Zum zweiten Punkt, das Frage der Umsetzung. Also das ist eine höchst spannende Frage. Die hängt natürlich sehr eng zusammen mit dem von mir vorhin angesprochenen Aspekt. Ist es denn gemeinschaftsrechtskonform, wenn die Länder jederzeit hingehen können und sagen können, ach, jetzt machen wir aber etwas anderes, oder? Ich glaube, dass diese beiden Aspekte miteinander verwoben sind. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die Länder dürfen ja nur dort abweichen, wo nichts europarechtlich vorgegeben ist. Das wird natürlich in den problematischen Fällen immer streitig sein. Also ich denke, dass die Kommission wahrscheinlich, also da stimme ich mit Herrn Klöpfer überein, wohl die Bundesgesetzgebung zunächst einmal als Umsetzung akzeptieren wird. Also ich glaube nicht, dass die Kommission hingehen wird und sagen wird, jetzt wissen wir noch nicht, was die Länder machen, dann ist das nicht umgesetzt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber das ändert nichts daran, dass an meinen Zweifeln in Bezug auf die grundsätzliche Gemeinschaftsrechtsmäßigkeit. Es gibt noch eine weitere Frage. Das ist dann die Rechtsklarheit in Bezug auch auf die auf Zeitpunkt der Abweichungsgesetzgebung. Was ist dann zum Beispiel, wenn man eine Abweichungsgesetzgebung hat in Bezug auf ein Bundesgesetz, dann wird dieses Bundesgesetz geändert und dann, was passiert dann mit dem Abweichungsgesetz? Bezieht sich das dann auch vorher? Wie weit gilt es? Also da sehe ich noch relativ diffizile Fragen. Und was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn eine Abweichungsgesetzgebung dann so vorliegt und solche Fragen aufgeworfen werden, dass dann sowohl Kommission als auch Europäischer Gerichtshof Mühe haben werden mit der Rechtsklarheit. Ja. Das ist ja eine ganz klare Forderung des Europäischen Gerichtshofs. Umgesetzt werden muss klar. Da sehe ich eines der Hauptprobleme.
Vielen Dank. Jetzt Herr Kollege Gerhardt auf die Frage von Ministerin Gönner.
Ich würde ja gerne, jetzt geht's ja. Sie haben gefragt, so habe ich Sie verstanden, ob die Abweichungsrechtsmöglichkeiten es erleichtern, EU-Recht 1:1 umzusetzen. Da muss ich einen kleinen Zusammenhang stellen, den auch Frau Ippiner eben nochmal angesprochen hat. Ihre These ist ja, die Abweichung ist nicht nur eine Möglichkeit umzusetzen, sondern ganz im Gegenteil, das Abweichungsrecht ist EU-rechtlich mindestens gefährlich, wenn nicht sogar unzulässig. Ich habe das nicht verstanden. Ich muss das in dem Zusammenhang sagen. Ich verstehe, das Einzige, was ich bei Ihnen verstehe, ist, dass Sie so vorauseilende Gehorsam haben. Es könnte ja sein, dass nicht immer ganz klar ist, was denn Regelrecht werden könnte, wenn mehr Regeln dürfen. Und weil das sein könnte, ist es jetzt schon unzulässig. Wissen Sie, da kann ich mir gleich eine Kugel in den Kopf schießen, weil ich Angst habe, ich könnte eventuell von einer anderen Kugel getroffen werden. Ich muss das so deutlich sagen, das vorauseilende Gehorsam. Und wenn das mal kombiniert wird mit einer Frage, die ich vorhin an jemand anderen gehört habe, dass ja die Kommission möglicherweise Gesetze mache, bei denen die Länder abweichen, kann ich nur sagen, die Kommission ist kein Gesetzgeber. Hier geht es mir darum, ich habe das vorhin schon mal so deutlich gemacht, dass ich stärker als in der Vergangenheit haben möchte, dass wieder der Gesetzgeber tätig werden kann. Das kann er nämlich zum großen Teil nicht mehr auch wegen der Versteinerung. Und ich möchte, dass klar ist, dass stärker als bisher der jeweils zuständige Gesetzgeber wieder Regelungen treffen kann und Interessenabwägung treffen kann. Und dann stellt sich die Frage nach der 1:1-Umsetzung, wie Sie gestellt haben. Ein bisschen anders, Frau Gönner. Auch ich bin der Meinung, 1:1-Umsetzung ist nicht immer ein hehres Ziel. In vielen Fällen wollen wir das so. In anderen Fällen wollen wir es ausdrücklich nicht. Wir heißt in dem Fall, die einen wollen immer nur 1:1 umsetzen, die anderen möchten gerne mehr, manche möchten sogar weniger. Weniger geht nicht, weil das EU-Recht für alle eine Bremse ist und die greift im Ernst keiner an. Aber die Frage, ob in Baden-Württemberg man etwas wirtschaftsfreundlicher ist und deshalb auch von manchen Standards wieder runter möchte, sei es auch nur zum Verfahren, die der Bund gesetzt hat, ist eine Frage, die möchte ich dann, wenn das in den abweichungsmöglichen Bereich geht, künftig, wo ich möchte, dass die Baden-Württemberger das so regeln, wie sie es für richtig halten. Und sei es auch, dass gegenüber heutigen Umweltstandards sich das verschlechtert. Wobei, ehrlich gesagt, manchmal die Frage ist, was ist denn Abweichung nach oben oder nach unten? Das können Sie sowieso in kein Gesetz reinschreiben, geschweige denn in eine Verfassung. wenn Sie mal einen Augenblick darüber nachdenken, wie ambivalent der Begriff ist, was denn gerade die jeweilige Linie ist, wird klar, gesetzlich können Sie das nicht fassen. Das ist eine hehre politische Zielsetzung, aber mehr nicht. Aber natürlich gibt das Abweichungsrecht denen, die es möchten, die Chance, 1:1 umzusetzen und nicht mehr, wenn der Bund bisher darüber hinausgegangen ist oder künftig darüber hinausgeht. Ich lasse die Kategorien mal. Es gibt aber genauso auch die Möglichkeit zu sagen, wir wollen mehr tun als der Bund. Und da verweise ich auf das, was Herr Klöpfer heute Morgen gesagt hat. Im Emissionsschutzrecht sind die Anstöße von Nordrhein-Westfalen ausgegangen. Lange bevor es das BImSchG gegeben ist, hatten wir in NRW ein ziemlich starkes Emissionsschutzrecht. Das hat die anderen getrieben. Das ist dasselbe, was wir in den USA erleben, wo in manchen Teilen Kalifornien weit vor der Spitze der Bewegung ist und die anderen hinterher hecheln. Und ehrlich gesagt, diese Art von Möglichkeit zu steuern, nach vorne zu schießen, die würde ich uns ganz gerne auch wieder einräumen, weil ich glaube, dass andere Länder mindestens genauso gute Erfahrungen gemacht haben wie wir, wo manches eben auch in dem Zentralismus sehr verhakt ist, zumal wir gar nicht anders können, als das jetzige Rechtssystem aufzubrechen. Ich sag's nochmal, weil es versteinert ist, wir müssen eine neue Regelung haben und die wird nur gehen, kompromissbehaftet wie sie ist, wenn Bund und Länder jeweils was tun können.
Vielen Dank, Herr Gerhardt. Jetzt Herr Professor Klöpfer auf die Frage von Ministerin Gönner.
Ja, es war die Frage nach dem Umfang des Abweichungsrechts im Hinblick auf die anlagenbezogenen Regelungen. Verkürzt gesagt, nicht nur die 19a folgende Wasserhaushaltsgesetz, also die wasserspezifischen Anlagen, sondern sicherlich alle Regelungen, die einen wasserrechtlichen Bezug auf Anlagengenehmigung haben, sodass, das ist ja vielleicht der Hintergrund Ihrer Frage, sodass hier in der Tat ein Problem auftauchen könnte. Aber gerade dadurch, dass nicht abgewichen werden kann, ist die integrierte Genehmigung, Sie können das besser beurteilen, diejenigen, die dabei waren, die integrierte Genehmigung gesichert, was das Wasserrecht betrifft. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, also nicht nur Anlagen, Regelung nach 19a, sondern alle anlagenbezogene Regelungen, die als Maßstab den Wasserhaushalt haben. Und damit ist die integrierte Genehmigung wasserrechtlich möglich.
Vielen Dank, Herr Professor Klöpfer. Jetzt Herr Professor Koch auf die Fragen der Kollegen Mirsch, Bulling-Schröter, Kotting-Uhl und Birwirth.
Ja, vielen Dank. Frau Birwirth, Ihre Frage war, ob ob die strategische Umweltprüfung gefährdet wird, wenn die Landschaftsplanung entfiele. Habe ich doch richtig verstanden. Dazu muss ich noch mal sagen, wie heute Morgen, die strategische Umweltprüfung ist sozusagen ein Annex. Wenn es Pläne gibt, die ihr unterfallen, dann ist sie anzuwenden. Aber sie zwingt nicht dazu, dass bestimmte Planungen, die in ihren Anwendungsbereich fielen, geschaffen werden. Ja? Und deshalb noch mal auch mein Hinweis auf die Frage der Abweichungsrechte im Naturschutz, die wir noch nicht zu Ende diskutiert haben. Im Naturschutzrecht ist es eben so, trotz mancher Äußerungen, die hier anders lauteten, dass die Landschaftsplanung nach dem abweichungsfesten Kern, der vorgesehen ist, zur Abweichung steht. Genauso wie die Eingriffsregelung und genauso wie die Gebietstypologie. Ja, und daran ändert die strategische Umweltprüfung gar nichts. Sie findet Anwendung, solange es Landschaftspläne gibt, und wenn nicht, dann findet sie keine Anwendung. Sie zwingt aber nicht zu solchen Planungen. Ja? Also ist aus meiner Sicht ist es nach wie vor so, wir sind ja jetzt bei der Abweichungsdiskussion, dass meines Erachtens noch nicht befriedigend geklärt ist, warum im Naturschutz, wie vorhin ausgeführt wurde, eigentlich ganz wenig Abweichungsrechte bestehen, auch wegen des Europarechts. Ich möchte doch deutlich noch mal wiederholen, das ist nicht der Fall. Ich habe aufgezählt schon mehrfach, was meines Erachtens zur Abweichung ansteht. Daraus folgt ja noch nichts. Ich hätte nur gerne auch mal, dass wir klären, das ist das Verfassungsrecht, was vorgesehen ist und nicht irgendwie etwas anderes, und auch nicht das nachfolgende Gesetzesrecht ist dafür nicht entscheidend. Und die zweite Frage wäre dann eben, ist es denn sachgerecht, dass man zum Beispiel sagt, wir brauchen unterschiedliche Gebietstypologien für Schutzgebietsarten in den einzelnen Bundesländern? Ich sehe dafür keinen Grund. Wir haben eine Typologie im Bundesgesetz, da gibt es eine Auswahl. Da kann jedes Land sich sozusagen danach bedienen. Jetzt wird vielleicht wieder jemand sagen, ja, die Länder machen das gar nicht. Das interessiert mich aber jetzt gar nicht. Sondern ich frage mich, was stelle ich zur Verfügung, was macht das für einen Sinn? Punkt zwei, Frau Schröter, Sie hatten gefragt, wir möchten doch mal erklären, was die praktischen positiven Wirkungen eines einheitlichen Kompetenztitels Recht der Umwelt wären. Also Sie wissen ja, dass weit verbreitet hier an diesen Tischen hier oben ist, dass das eigentlich wünschenswert wäre, sagen wir es mal so. Und worin liegt eigentlich der Sinn dieses Wünschens? Nun, der liegt vor allen Dingen einmal darin, dass in einem solchen Kompetenztitel Lücken gefüllt werden, Recht der Umwelt, die wir bisher durch Rückgriff auf andere Titel, wie zum Beispiel Recht der Wirtschaft, der ja, muss man noch mal betonen, der Erforderlichkeitsklausel unterliegt, und da will ja auch offenbar niemand so richtig dran rütteln. Man würde mit einem solchen Titel das Recht der Wirtschaft so sein lassen können, wie es ist, obwohl ich glaube, die Wirtschaft ist damit nicht so glücklich mit diesem Titel. Aber im Umweltrecht sozusagen gäbe es dann für die Materien, die auf Recht der Wirtschaft andernfalls gestützt werden müssen, nicht diese Beschränkung. Nächster Punkt. Herr Schmitz-Jorzik hat schon in mehrfachen Anläufen geschildert, diese Vielfalt der Kooperationsformen, die wir jetzt in der Rechtsetzung hier schaffen werden. Und die würde zunächst mal entfallen, wenn man einen einheitlichen Titel hat. Und dann würde man sich fragen, was sagen wir zu diesem einheitlichen Titel? Der würde aber auch nicht daran hindern, der einheitliche Titel Recht der Umwelt Länderabweichungsrechte zu bestimmen auf den Gesamttitel. Warum eigentlich? Das sehe ich nicht. Ich glaube, mein verehrter Kollege Dietlein hatte das vorhin vorgetragen. Das hat mich noch nicht überzeugt. Und insofern schafft es Lückenfüllung, auch für zukünftige Entwicklung, Auffang, ja, denn es wächst das, was Recht des Umweltschutzes sein soll, immer mal wieder. Man muss nichts kodifizieren. Und wir haben nicht sozusagen, wie wir es jetzt haben, wogegen an sich nichts einzuwenden ist, wir haben halt immer das Beste getan, Kompetenzen in Art Jahresringe um den Baum, ja, und jede bringt so ihre eigenen Entstehungsgeschichte mit und damit auch ihre eigenen Beschränkungen und Vorzüge. Das wäre der Vorteil, und ich glaube, da sind sich eigentlich die Wissenschaftler, die das UGB befürworten, einig. Wir sind uns höchstens darin, naja, vielleicht auch das nicht einig, ob es nun zwingend nötig ist. Zwingend nötig ist es nicht, aber gut wär's. Und ich habe hoffentlich ein bisschen Ihnen die Vorteile zeigen können. Frau Uhl, Sie haben mir die schöne Frage gestellt, die mich natürlich sofort wieder in Kritik fügt. Ich sollte doch mal nun sagen, warum Sie glauben sollen, dass die Länder nicht nach unten abweichen. Also das müssen sich ja in erster Linie mal von den Ländern erklären lassen. Aber ich habe keinerlei Hemmungen, sozusagen auch darauf zu antworten. Ich habe das ja schon ein paar Mal getan. Es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass Länder abweichen. Und es ist auch keine Frage und auch eventuell nach unten. Es ist auch keine Frage des guten Willens oder so. Das klingt mal immer wieder an. Ich fände es gut, wenn wir diese Art der gegenseitigen Zuschreibung von moralisierenden Bemerkungen vielleicht aufgeben könnten. Hier wird nicht moralisiert, sondern die Frage ist, in welcher Lage befinden sich die Länder und was ist in ihrem Handeln zu erwarten? Und da gilt nun einmal ein Satz im Konkurrenzföderalismus, der insofern eröffnet wird, geht es auch um den Wettbewerb und die Konkurrenz um Ansiedlung. Die muss nicht mit Absenkungen enden, aber sie kann. Und das muss man doch ertragen, dass man das sagen kann. Und der zweite Punkt ist, die Länder leben mit angespannten Haushalten, manche viel schlimmer als andere. Also der Sachverständigenrat für Umweltfragen versucht sich ein Bild zu machen über die Modernisierung der Umweltverwaltungen. Und wir finden sehr stabile Umweltverwaltungen. Ich will jetzt keine Namen nennen, dafür müssen wir erst alles sorgfältig ausgewertet haben. Und wir finden sehr wackelige Umweltverwaltung, bei dem engagierte Beamte eben am Limit ihrer Tätigkeit sind. Was wäre für Überlegungen stellen denn die Länder an? Die stellen die Überlegung an, wir müssen irgendwelche Aufgaben, die wir nicht ausüben müssen, abschaffen. Das ist doch selbstverständlich. Und ich werde jetzt hier kein Land vorlesen, aber ich sage Ihnen zum Beispiel, dass in den Planungen eines Landes es heißt, ja, die Landschaftsplanung ganz abschaffen können wir nicht, denn die ist bundesrechtlich zwingend vorgegeben. Wir könnten aber vielleicht eine Bundesratsinitiative ergreifen. Das ist kein Vorwurf an das Land, das Geld ist nicht da. Aber ich finde, das muss man doch mal nüchtern sagen, dass wir im Moment ja natürlich in einer Situation sind, die Bundesrepublik Deutschland und ihre Länder, in dem in angespannten Finanzhaushalten eben diese potenzielle Abweichung nach oben eigentlich wegen der Bedingungen nicht zu erwarten ist. Und ich bitte mal, meine Damen und Herren, dass das nichts zu tun hat, sozusagen mit Schuldzuweisungen an die Länder, indem ich sage, die wollen da Raubbau betreiben. Aber ich möchte doch ganz klar sagen können, natürlich ist mit solchen Dingen zu rechnen. Und Herr Gerhardt hat ja vorhin auch die Freundlichkeit gehabt, eben offen mal in seine Überlegungen blicken zu lassen, dass es natürlich auch darum geht, unter Umständen im Interesse von Wirtschaftsansiedlung Standards abzusenken. So, und alles andere, ich finde, das ist eine strukturelle Analyse, die über niemandes Willen, Aktion oder sonst was aussagt, aber über Rahmenbedingungen, in denen man sich verhalten muss. Und ich will es nicht so, ich hatte ja schon mal gesagt, mir liegen eben viele Initiativen vor, aber ich will hier kein Land schlecht machen, individuell. Es ist klar, dass die Länder auch etwas absenken wollen. Aber niemand sagt, das wird dramatisch oder so. Und deshalb möchte ich noch einmal sagen dürfen, mein Hauptanliegen bei der Diskussion um die Abweichungsrechte ist nicht diese Debatte, wie schlecht wird das, sondern mein Hauptanliegen ist, wer, der Bund oder die Länder, sollen denn bestimmte Aufgaben erfüllen? Wer soll den Planungstypen der Raumordnung sozusagen anbieten als Arsenal, mit dem man arbeiten kann? Und da sage ich noch mal klar, es besteht ein nationales Interesse, sozusagen, dass die Instrumentarien der Planung, der Landschaftsplanung und der Raumordnung eine gewisse Einheitlichkeit aufweisen, meine Damen und Herren. Daran besteht ein nationales Interesse. Nicht wegen nach unten und nach oben, sondern damit die Länder auch andocken können. Und im Grunde, glaube ich, sehen die das auch so. Aber warum steht denn dann drin, in der Raumordnung gibt es keinen abweichungsfesten Kern? Das halte ich für außergewöhnlich fatal, obwohl wir da jetzt nicht bei einer Umweltgesetzgebungskompetenz sind. Es war zu lang und bitte um Nachsicht.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Herr Professor Schrader auf die Frage der Kollegin Bulling-Schröter.
Ja, es ist schwierig, jetzt wieder auf konkrete Einzelbeispiele erstmal herunterzukommen. Aber ich denke, ich kann es an drei Beispielen deutlich machen, weswegen ein einheitlicher Kompetenztitel Umwelt aus meiner Sicht vorteilhaft wäre. Die haben alle mit Europarecht zu tun. Demnächst wird von Europarecht her kommen im Rahmen einer thematischen Strategie Bodenschutz, eine Bodenschutzrahmenrichtlinie wahrscheinlich. Wie soll man das in Deutschland umsetzen? Wir haben ein Bundesbodenschutzgesetz, aber wir haben in den Kompetenztiteln Bodenrecht. Dieses Bodenrecht, hat aber das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist die Bodenordnung, ist nicht Bodenschutz im Sinne Umweltschutz. Also müssen wir wieder sehen, ob wir die Gesamtheit des Bodenschutzes, so wie die EG uns den vorgibt, aus diesen verschiedenen Einzelkompetenzen herausziehen können. Die Einzelkompetenzen heißen Luftreinhaltung, sie heißen Wasserhaushalt oder Naturschutz. Ja, und jetzt muss man überall sehen, kriegen wir dazu einen Jahresring zusammen, der immer den Boden mit berührt. Und das, was insgesamt dann diesen europäischen Bodenschutz mit erreicht, ist halt fraglich. Und insofern ist es dann klarer zu sagen, wir wollen diese Ansätze, die da weiter sind, auch haben. Zweiter Bereich, Umweltverträglichkeitsprüfung. Die EEG gibt vor, für eine ganze Reihe von Projekten muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden. Eine ewig lange Liste, weil wir nun in Deutschland sagen, das hat rein verfahrensrechtlichen Bezug, haben wir dann gesagt, jetzt muss man gucken, wer hat denn da die jeweilige Kompetenz für dieses jeweilige Vorhaben, Regelungen zu treffen. Und da tauchte halt auf, bestimmte Regelungen oder bestimmte Vorhaben, die in dieser langen Liste waren, sind Ländern zugewiesen. Jetzt musste man aber eine einheitliche Umsetzung auf Landesebene machen, wodurch Mecklenburg-Vorpommern sich mit Skiliften abgeben musste. Ja? Das heißt nicht, dass wir dahin kommen müssen, dass jetzt sämtliche UVP-Vorhaben inhaltlich voll ausgestaltet vom Bund gemacht werden. Aber dieser Umweltaspekt, der von der EG vorgegeben ist, diese Verfahrensschritte, die sollen dann auch bitte schön bei diesen Projekten auch vom Bund her für alle Verfahren gemacht werden können. Und der dritte Bereich, wir haben eben insbesondere noch die Notwendigkeit, sehr umfangreich auf das Recht der Wirtschaft zurückzugreifen, weil wir eben nur für Luftreinhaltung oder Wasserhaushalt oder Naturschutz. Dieses Recht der Wirtschaft ist eben etwas, was jetzt von der Wirtschaft her zunächst mal auch oder den Bezug haben muss. Wir haben ausdrücklich aber von der EG angelegte Instrumente, die nicht auf die Wirtschaft abzielen, sondern auf die Bürger, die Bürger instand setzen sollen, das Umweltrecht in ihre eigene Hand zu nehmen, jedenfalls Kontrollrechte auszuüben, sagen wir mal so. Umweltinformationsrecht als ein Beispiel. Und das heißt für mich, genau diesen Bereich kriegen wir mit der jetzigen Kompetenzregelung eben nicht rüber. Wir haben dann Kompetenzen, die ein wirtschaftsbezogenes Umweltrecht besser ermöglichen, aber ein bürgerbezogenes Umweltrecht eben nicht, wenn wir nicht ein Gesamttitelrecht der Umwelt haben. Und innerhalb dieses Themas Umweltinformationszugang stellen sich dann auch die Fragen wieder, was sind dann beispielsweise die Gegenrechte der Unternehmen, wenn ein Bürger Informationen haben will von einer Behörde, die betreffen betriebliche Informationen. Sagen die Betriebe, das sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Wir hatten die Situation, dass das bundesrechtlich vorgegeben war durch ein Bundesgesetz. Jetzt haben wir die Situation, ein Bundesgesetz für die Bundesbehörden und 16 Landesgesetze für die Länderbehörden, wo jeweils die Länder unterschiedliche Definitionen dessen geben, wie der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen laufen soll. Ja, Sie sehen, das zieht Weiterungen dann diese Kompetenzaufteilung wiederum auch in den Bereich der Wirtschaft. Also ich denke, das sind Beispiele, wo man zeigen kann, dass hier eins ins andere greift und insofern dieses Thema Umwelt einheitlich geregelt werden müsste.
Ja, vielen Dank. Jetzt abschließend Frau Dr. Ziem auf die Frage der Kollegin Kotting-Uhl.
Ja, zu den Haftungsfolgen war die Frage. Der Bund ist und bleibt verantwortlich gegenüber Brüssel. Daran wird sich auch nichts ändern. Daran kann auch nichts geändert werden. Und der Bund hat keine Durchgriffsrechte auf die Länder. Also er kann den Ländern nicht sagen, jetzt, wir sind der Auffassung, dass vielleicht dein Landesgesetz nicht EU-rechtskonform ist. Du musst es ändern. Diese Möglichkeit hat er heute nicht und die wird er auch nach dem Gesetzentwurf nicht bekommen können. Das Einzige, was vorgesehen ist, was meiner Auffassung nach auch heute durchaus schon möglich wäre, wäre gegebenenfalls ein Regress, wenn es zu Zwangsgeldforderungen kommt. Aber kann das wirklich die Lösung sein, dass man wartet, bis erstmal die erste Verurteilung durch den EuGH da ist, dann nochmal ein Rechtsverstoß festgestellt wird und dann ein Zwangsgeldverfahren angestrengt wird und dann der Bund zahlt und das von den Ländern wieder fordert? Soll das wirklich die Lösung einer Reform sein des Grundgesetzes? Das kann meines Erachtens nicht unser Ziel sein. Von daher sehe ich hier keine Verbesserung und glaube, dass die Abweichungsrechte, so wie sie jetzt vorgesehen sind, da eben keinen Fortschritt bringen. Und wie gesagt, der Bund bleibt in der Verantwortung und alles andere trägt nicht zur Effektivität bei.